einem Bibeltext. Und der Markus, der hat den schon eingangs erwähnt. Und ich möchte ganz kurz diesen Bibeltext einblenden und den mit euch zusammenlesen. Wir lesen im Jesaja 60, 1 bis 3. Steh auf, Jerusalem, und leuchte. Denn das Licht ist gekommen, das deine Finsternis erhellt. Die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir wie die Sonne. Dunkle Wolken bedecken die Erde. Alle Völker leben in tiefer Nacht. Doch über dir leuchtet das Licht des Herrn auf. Und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Andere Völker werden von diesem Licht angezogen. Ihre Könige eilen herbei, um den strahlenden Glanz zu sehen, der über dir aufgegangen ist. Steh auf, Jerusalem, und leuchte. Dieser Bibeltext, der steht ja im Jesaja. Und dieser Bibeltext, der bezieht sich ja auf das Volk Israel, das in der Finsternis lebte und das schon seit jeher auf diesen Messias wartet, der sie befreit und der sie ins Licht führt. An einer anderen Stelle steht, ein Volk, das in der Finsternis lebt, sieht über sich ein helles Licht. Und weißt du, dieses helle Licht, das kam zu diesem Volk Israel. Wir wissen, Jesus Christus ist gekommen, der Messias. Und einige haben ihn erkannt und viele haben ihn nicht erkannt. Und in diesem Bibeltext, im Jesaja, häufig wird das Volk Israel direkt angesprochen. Aber dieses Volk Israel, das steht auch für den ganzen Leib von Christus. Es steht für die ganze Gemeinde. Und dieses Steh auf, Jerusalem, das gilt der Gemeinde. Steh auf, Gemeinde von Jesus. Und es gilt auch dir ganz persönlich als dieser Nachfolger von Jesus. Wenn du diesen Jesus in deinem Herzen drin hast, wenn du ein Kind Gottes bist, dann ist das ein Ruf an dich ganz persönlich. Das kannst du für dich nehmen. Das ist nicht aus dem Kontext gerissen, sondern das gilt dir. Steh auf und werde Licht. Denn das Licht ist gekommen, das deine Finsternis erhellt. Und wir alle wissen es, dieses Licht, das scheint in der Finsternis. Meine Frau und ich, wir kommen ja ursprünglich aus der Schweiz. Jetzt mittlerweile leben wir im hohen Norden, in Hamburg. Hamburg, müsste man sagen, ne? Aber wir sind ja Schweizer und in der Schweiz haben wir ganz hohe Berge. Und da gibt es so einen Berg in der Schweiz, der nennt sich der Mythen. Das ist so ein ganz exponierter Berg, sieht ein bisschen aus wie das Matterhorn, steht in der Zentralschweiz. Und auf diesen Mythen kann man hochklettern. Also man muss dem sagen klettern, aber es ist eigentlich eine Wanderung. Und es ist so, der Mythen, der ist ganz bekannt dafür, da gehen viele Leute hoch, um den Sonnenaufgang zu sehen. Und man muss da aber am Fuß des Berges übernachten, weil man muss wirklich sehr früh aufstehen, um da hochzukommen. Meine Frau und ich haben das gemacht, haben eine Alphütte, so ein Zimmer in einer Alphütte gemietet. Und dann haben wir gelesen, man muss irgendwie um 4:30 aufstehen. Okay, haben wir gemacht, kamen raus und es war noch stockdunkel. Und wir haben in diesem Moment realisiert, hey, wir haben keine Taschenlampe dabei. Und du musst wissen, dieser Mythen, das ist eine senkrechte Wand. Und da bist du wirklich exponiert. Also du gehst da exponiert hoch. Und wir haben da diesen Berg angeschaut und haben eine große Schlange gesehen an weißen Lichtern, die da alle schon auf dem Weg waren nach oben. Und wir dachten, ja komm, wir machen das trotzdem. Wir sind gesegnet, dass wir eigentlich nie Angst haben in keiner Situation des Lebens. Und haben gefunden, ja komm, machen wir, schaffen wir schon irgendwie. Und sind da hoch ohne Taschenlampe. Hat auch irgendwie geklappt. Also man sieht es, wir leben noch. Und da kamen wir da oben an und da waren ganz viele Leute. Da waren sicher ungefähr 40 Leute auf diesem Mythen oben. Und dann ist es passiert. Durch die Finsternis hindurch ist am Horizont ein Licht aufgegangen. Am Anfang war das nur so ein Schimmern. Aber dann wurde es immer stärker. Und diese Sonne, das ist ein Foto, das wir damals gemacht haben, diese Sonne ist über den Horizont hindurch gebrochen und das Licht kam in diese dunklen Täler rein und hat alles erhellt. Und das ist so ein wunderbarer Anblick. Und ich sage dir, in diesem Moment, als wir da oben auf diesem Berg standen, da war keiner dieser 40 Leute, der in die andere Richtung geschaut hätte. alle haben sie auf dieses Licht geschaut, das in der Finsternis aufgestrahlt ist und das die Dunkelheit hell gemacht hat. Alle haben dieses Licht angeschaut. Das Volk, das in der Finsternis ist, sieht über sich ein helles Licht. Und dieses helle Licht, wir wissen das, das ist Jesus Christus. Jesus ist derjenige, der über diesem Israel aufgestrahlt hat, aber Jesus ist auch derjenige, der doch über deinem Leben aufgestrahlt ist, über meinem Leben. Ich kann mich noch sehr gut an den Moment erinnern, als Jesus in mein Leben hineinkam. Das war an einem Musical, ich habe das schon einigen von euch erzählt, auch an einem christlichen Musical. Und ich kann wirklich sagen, ich war damals echt in der Finsternis. Das war bei mir wirklich so. Und als Jesus in mein Leben kam, da kam Licht in mein Leben. Und viele von euch können sich ganz bestimmt auch noch an diesen Moment erinnern, als dieses Licht über deinem Leben aufgestrahlt ist. Und du kannst dich bestimmt auch noch daran erinnern, wie es war, bevor Jesus in dein Leben gekommen ist, wie dein Leben dunkel war und wie dieser Jesus dein Leben hell gemacht hat. Vielleicht nicht von 0 auf 100, aber vielleicht eher wie bei einem Sonnenaufgang, wo langsam Licht in dein Leben hineinkam und in alle dunklen Ecken deines Lebens hineingestrahlt hat. Und weißt du, dieses Licht, das leuchtet jetzt in uns drin. Und das ist so etwas Geniales. Das ist etwas, das unser Leben gut macht. Aber wie wir es in diesem Bibeltext gelesen haben, soll es nicht dabei bleiben, dass wir einfach für uns Licht sind, sondern wir werden aufgefordert, von unserem himmlischen Vater aufzustehen und Licht zu sein, anderen Menschen dieses Licht zuleuchten zu lassen, so ein helles Licht zu sein für andere Menschen. Weil wenn wir ehrlich sind, müssen wir doch sagen, dass damals, als du das Licht hast aufgehen sehen, da war das nicht irgendwo am Horizont, sondern du hast dieses Licht in einem anderen Menschen gesehen. Ziemlich sicher. Jeder von euch könnte eine andere Geschichte erzählen, wie er dieses Licht hat aufgehen sehen. Aber ich denke, jeder von euch würde sagen, ich habe das in einem anderen Menschen gesehen. Weil das ist unsere Berufung als Christen, aufzustehen und zu leuchten für andere Menschen, damit andere Menschen dieses Licht sehen können. Und diese Frage, die Michael erwähnt hat, die wird tatsächlich immer wieder gestellt. Findet Life on Stage wirklich statt? Oder vielleicht auch eine andere Frage, ist es überhaupt dran, jetzt Life on Stage durchzuführen? Ich meine, man kann sich diese Frage schon ernsthaft stellen. Warum sollten wir jetzt die Messehalle in Augsburg mieten, in einer Pandemie drin, wo man eigentlich ja keine Veranstaltungen machen sollte oder kann, weil ja alles so unsicher ist und so schwierig. Führt ihr Live on Stage überhaupt durch? Und ich sage dir, ich zögere keine Sekunde, genauso wie der Michael. Und ich sage jedes Mal, natürlich führen wir Live on Stage durch. Ist überhaupt keine Frage für mich. Und weißt du auch warum? Weil schlechte Zeiten gute Zeiten sind für die Evangelisation. Schlechte Zeiten sind gute Zeiten für die Evangelisation. Das ist für mich ganz eine besonders gute Botschaft. Ich bin ja Evangelist von Beruf. Und es ist wahrscheinlich im Moment gibt es keinen sichereren Beruf als der Beruf des Evangelisten. Kann ich dir sagen. Also den braucht es bis zum Schluss. Der wird ganz bestimmt nicht wegrationalisiert. Und ganz besonders in herausfordernden Zeiten braucht es die Evangelisation. Sind wir mal ehrlich, unser Volk, das wurde erschüttert bis auf die Grundfesten. Ist es nicht so? Also das ist wirklich eine Tatsache, dass wir globale Umwälzungen sehen, wie sie schon lange nicht mehr geschehen sind. Globale Umwälzungen, wie sie schon lange nicht mehr geschehen sind. Ich erlebe das so, es gibt manchmal Leute, so eben wie zum Beispiel meine Frau und ich, uns macht das nicht so viel. Also wir sind, das ist vielleicht auch ein bisschen eine Typenfrage und wir haben auch nicht das Gefühl, dass Corona uns jetzt irgendwie besonders einschränkt. Wir gehen einfach unseren Weg und suchen irgendwie die Möglichkeit, das Evangelium zu verkünden. Das ist unser Fokus. Aber weißt du, ganz viele Leute, denen wurde wirklich der Boden unter den Füßen weggezogen. Die waren sich so sicher, dass alles immer so weitergeht, wie sie es sich gewohnt gewohnt sind. Die waren irgendwie so in ihrem Hamsterrad drin und alles wurde immer besser und hat seinen Lauf genommen. Und plötzlich hat sich alles verändert. Alles, was bisher so sicher war, hat sich verändert. Und viele Menschen sind echt herausgefordert in ihrem Leben. Ich habe viel mit solchen Leuten zu tun, die mit Ängsten kämpfen. Und zwar an jeder Ecke. Die haben Angst vor der Impfung, die haben Angst vor dem Virus, die haben Angst, sich irgendwo anzustecken, die haben Angst, dass ihre Kinder sich anstecken, die haben Angst, ihren Job zu verlieren und so weiter. Und das ist etwas, das in unserer Gesellschaft wirklich tief drin ist. Eine große Angst. Und naja, also es ist ja so, dass wir dankbar sind für die Ruhe und für den Wohlstand, den wir hatten in unserem Land, bevor Corona kam oder in unseren Ländern. Diese Sicherheit, in der wir leben. Aber weißt du, jeder Segen, den wir haben, wenn er dazu führt, dass die Menschen anfangen, Gott zu vergessen, wird er zu einem Fluch. Und ich glaube, das ist auch ein bisschen passiert in unseren Ländern. Wir haben sehr viel Frieden jetzt erlebt in den letzten Jahren und sehr viel Wohlstand auch erlebt. Aber was dadurch auch passiert ist, ist, dass die Menschen sich von Gott immer mehr abgewendet haben, weil sie ihn ja nicht mehr brauchen, weil sie ja ganz gut ohne Gott leben können. Ne? Und ich glaube, das ist echt etwas Schlechtes. Und deshalb, glaube ich, ist es eigentlich eine gute Sache, was jetzt im Moment passiert. Deshalb sage ich, sind schlechte Zeiten gute Zeiten für die Evangelisation, weil dieses Urvertrauen der Menschen erschüttert wurde. Also ich habe früher oft gebetet, dass unser Land erschüttert wird, dass diese falschen Sicherheiten, diese falschen Fundamente, die die Menschen gebaut haben, ins Wanken kommen. Und ich glaube, das ist genau das, was jetzt bei vielen Menschen passiert ist. Und deshalb muss ich dir wirklich sagen, wann, wenn nicht jetzt, ist es an der Zeit, aufzustehen und dieses Evangelium auf den höchsten Berg zu stellen und auf dem höchsten Berg leuchten zu lassen. Wann, wenn nicht jetzt, sind wir Christen berufen, so eine Großveranstaltung oder so eine Veranstaltung wie Life on Stage durchzuführen? Wann, wenn nicht jetzt, sind wir berufen dazu, zu evangelisieren und dieses Evangelium rauszutragen? Aber nicht nur das, wann, wenn nicht jetzt, sind wir dazu berufen, zu leuchten in unserem Privatleben, in unserem Beruf, in unserem Sportverein, dort, wo wir uns bewegen. Wann, wenn nicht jetzt, sind wir dazu berufen, in den sozialen Medien uns zu outen und alle Möglichkeiten zu nutzen, die wir haben, um den Menschen diesen Jesus zu zeigen, der ihnen Hoffnung bringen kann und Freude bringen kann. Weißt du, das Reich Gottes, das ist nicht nur krisenresistent. Das Reich Gottes, und das ist jetzt ganz wichtig, das hat das Potenzial, in Krisenzeiten zu wachsen. Ich sage nicht, das Reich Gottes wächst immer in Krisenzeiten oder verbreitet sich in Krisenzeiten am schnellsten, aber es hat das Potenzial, sich in Krisenzeiten zu verbreiten und zu wachsen. Schau mal zum Beispiel das Alte Testament an. Die Juden oder die Israeliten häufig dann, wenn es ihnen schlecht ging, wenn sie in eine Krise reinkamen, fingen sie an, nach Gott zu schreien. Und das hat sie wieder zurück zu Gott geführt. Oder auch im Neuen Testament lesen wir das sehr eindrücklich. Kannst du dich erinnern? Ich habe hier einen Bibeltext mitgebracht in der Apostelgeschichte. Kannst du dich erinnern? Die Christen damals, der ersten Gemeinde in Jerusalem, denen ging es eigentlich ganz gut. Es hieß sogar, die waren angesehen in Jerusalem. Ne, das wünschen wir uns doch alle, dass wir irgendwo angesehen sind in Augsburg als Gemeinde und alle finden, wow, das ist eine eindrückliche Kirche. Und das war so bei denen. Und dann kam die Verfolgung. Und die kam relativ bald. Schon ab Apostelgeschichte 9 heißt es, dass der Stephanus gesteinigt wurde und dann wurden die vertrieben in alle umliegenden Städte und Dörfer. Und dann heißt es hier von Paulus etwas ganz Spannendes. Saulus, hieß er ja damals noch, aber setzte alles daran, die Gemeinde auszurotten. Er ließ die Häuser durchsuchen, Männer und Frauen fortschleppen und ins Gefängnis werfen. Und weißt du, an diesem Punkt hatte die Gemeinde zwei Möglichkeiten. Entweder sie gehen in den Untergrund und sie ziehen sich zurück aus dem öffentlichen Leben und verbarrikadieren sich, isolieren sich und sagen, ja gut, jetzt müssen wir halt mal ein bisschen leise treten, ein bisschen langsamer gehen. Oder sie haben die andere Möglichkeit und sagen, jetzt erst recht, wann, wenn nicht jetzt, ist die Zeit, um das Evangelium rauszutragen. Und das ist das, was die Gemeinde getan hat. Sie haben sich für den zweiten Weg entschieden. Hier lesen wir als nächsten Satz, die aus Jerusalem geflohenen Gläubigen verkündeten überall die rettende Botschaft von Jesus. Das war ihre Reaktion auf die Krise, auf die Verfolgung. Ja, weißt du, und das ist auch der Grund, warum ein Life on Stage 2021 wie die Faust aufs Auge passt hier in Augsburg. Das glaube ich wirklich, weil herausfordernde Zeiten sind gute Zeiten für die Evangelisation. Oder vielleicht muss ich das anders sagen, herausfordernde Zeiten können gute Zeiten sein für die Evangelisation, wenn wir entsprechend handeln. Ich möchte dir eine kurze Exkursion geben in die Kirchengeschichte. Schau dir zum Beispiel mal das 18. Jahrhundert an. Ich sage dir, das 18. Jahrhundert, das war für das Christentum eine Katastrophe. Das war dieses Jahrhundert, wo die Aufklärung kam, und die Aufklärung, die hat eigentlich das Wort Gottes vom Thron weggenommen und hat die Vernunft auf den Thron gesetzt. Das war dieses, das 18. Jahrhundert, das war dieses Jahrhundert, wo die, zum Beispiel die Französische Revolution war. Und wo es hieß, weg mit dem Klerus, weg mit all diesem Kirchlichen. Das 18. Jahrhundert, das war das Jahrhundert der industriellen Revolution, wo es plötzlich um Profit ging. Es war ein Jahrhundert, wo sehr viel Leid geschah. Sehr viele Leute lebten unter erbärmlichsten Umständen. Das war dieses Jahrhundert, wo man zum Beispiel in England bei den Bars hat man noch Treppen hingebaut, damit auch die Kinder bei der Bar hochgehen können und Alkohol trinken können. Das war unglaublich, dieser Alkoholismus und all die Menschen waren unglaublich verroht. Sehr, sehr, eine sehr grobe Zeit war das damals. Und ich sage dir, genau in diese Zeit hinein hat Gott eine der größten Erweckungen geschenkt, die es seither im Christentum gibt. Die erste große Erweckungswelle, wo ganze Landstriche christianisiert wurden, ganze Landstriche sich zu Jesus bekehrt haben. Das war diese Zeit. Und die ist nicht einfach zufällig passiert, da bin ich der festen Überzeugung. Es stimmt, es ist Gott, der Erweckung schenkt. Aber wenn ich Erweckungsgeschichte lese, dann sehe ich immer in diesen Zeiten, wo solche krassen Dinge, so große Umwälzungen kamen, das war eine große Umwälzung, das 18. Jahrhundert, genau wie wir auch heute in einer großen Umwälzungszeit drin leben. Und das waren aber immer dann, wenn Menschen damals aufstanden und die Chance ergriffen haben, dann hat Gott reingewirkt. Und damals, das waren die Pietisten zum Beispiel. Das waren diese Erweckungsprediger, diese Methodisten, die rausgingen in die neue Welt, nach Amerika und unter sehr herausfordernden Umständen das Evangelium verkündeten. Die Welt hat sich von Gott abgewendet in diesem 18. Jahrhundert und Gott hat sich der Welt zugewendet. Und heute stehen wir an einem genau gleichen Punkt, habe ich mindestens das Gefühl. Oder schau dir zum Beispiel mal den Zweiten Weltkrieg an. Ich meine, ist ja krass, was im Zweiten Weltkrieg passiert ist. Also gerade jetzt, wo wir viel so in diesen deutschen Städten unterwegs sind, auch in Hamburg, da wird einem das wieder bewusst, das war ja alles platt. Also unglaubliches Leid, das da passiert ist. Natürlich durch den Krieg verursacht, aber auch bei der Bevölkerung. Und eine unglaubliche Armut, ganze Existenzen, die am Boden waren. Und dann kam dieser Billy Graham. Und kam das Jans-Team zum Beispiel, diese Kanadier. Und eine Offenheit kam damals. Also das war die Zeit der Großevangelisation, die damals gestartet hat. In den Nachkriegsjahren. Ist doch eigentlich erstaunlich. Also frage ich mich immer, finde ich erstaunlich, dass die Deutschen diesen amerikanischen Evangelisten und diesen kanadischen Evangelisten das Evangelium abgekauft haben. Das waren doch die sie besiegt haben eigentlich. Aber Gott hat gewirkt. Das war Erweckung. Da sind Christen aufgestanden und haben gesagt, jetzt ist die Zeit, um das Evangelium leuchten zu lassen, auf den höchsten Berg zu stellen und leuchten zu lassen. Und das war möglich damals. Oder zum Beispiel die 68er-Bewegung, finde ich auch, das war auch so eine Zeit, eine Riesenumwälzung. Ne? Da hat die ganze Jugend hat sich abgewendet von den Eltern, von diesen Konventionen, wo sie drin waren, und haben gesagt, wir gehen unseren eigenen Weg. All dieses Religiöse wurde weggewischt. Und die gingen nach Indien und weiß ich wo, überall hin. Ne? Das war eigentlich eine schlimme Zeit für das Christentum. Aber in diese Zeit hinein hat Gott eine Erweckung geschenkt. Der Jesus People, vielleicht hast du auch schon davon gehört, da hat Gott eine Erweckung unter die Hippies geschenkt, die wirkt noch heute nach. Da sind so viele junge Menschen zum Glauben gekommen. Und die sind aufgestanden, die sind rausgegangen, haben evangelisiert, gingen an die Hecken und Zäune. Und Gott hat das getan. Weißt du, wir leben in Hamburg, mitten im Ballungsraum oder im Brennpunkt auf St. Pauli. Und da gibt es so eine Straße, die heißt Große Freiheit. Habt ihr vielleicht auch schon gehört, bei der Reeperbahn. Das ist eine Straße, dort sind die krassesten Stripclubs. Das ist das Vergnügungsviertel pur dort. Wirklich sehr viel Menschenhandel passiert da. Es ist ein dunkler Ort dort. Aber weißt du, warum heißt das Große Freiheit? Das heißt so, weil früher im 17. Jahrhundert war es in Hamburg nicht möglich, dass man eine andere Denomination hatte als den lutherischen Glauben eigentlich. So alle Christen, die nicht lutherisch waren, sondern andere Konfessionen hatten, die hatten es sehr schwer. Die durften keinen Handel betreiben in Hamburg und so weiter. Ne? Und dann gab es aber einen Landstrich außerhalb von Hamburg, der gehörte noch zu Dänemark. Und man hat dann diesen Landstrich, hat man dann große Freiheit genannt, weil dort war es den Christen möglich, freien Handel zu treiben. Und da haben sich alle Christen da angesettelt. Und noch heute, wenn du das weißt und durch diese große Freiheit gehst, dann siehst du überall noch diese Überreste. Das war wahrscheinlich die frommste Straße von ganz Deutschland. Da haben alle Kirchen waren da angesettelt. Ne? Aber dann, was passiert ist, dann irgendwo im 19. Jahrhundert wurde dieser Ort, diese große Freiheit, wurde mehr und mehr zu einem Vergnügungsviertel. Und eine Kirche nach der anderen haben ihre Koffer gepackt und haben sich woanders eine Kirche aufgebaut. Und was da passiert ist, ist die Finsternis, die kam und hat Raum eingenommen. Und die Christen haben das Weite gesucht. Und ich sage dir jetzt etwas, das ist nicht so, wie Reich Gottes funktionieren soll. Reich Gottes soll umgekehrt funktionieren. Reich Gottes ist eigentlich im Angriffsmodus. Es ist nicht so, dass wir im Verteidigungsmodus sind und die Finsternis versucht, irgendwie ihn da reinzubrechen und irgendwie der Antichrist versucht, uns irgendwie zu gewinnen, damit wir irgendwie eine Spritze machen, damit wir dann ihm nachlaufen oder irgendwie sowas. So ist es gar nicht. Es ist eigentlich umgekehrt. Es soll umgekehrt sein. Wir als Christen sollen das Reich Gottes soll eigentlich in die Finsternis reinkommen, soll Raum einnehmen. So muss es sein. Und deshalb glaube ich, dass wir berufen sind, aufzustehen, gerade in dieser Zeit, und den Modus zu wechseln. Nicht in Verteidigungsmodus drin sein und schauen, wo überall alles Schlimmes ist, sondern sagen, das ist unsere Chance. Lass uns aufstehen, lass uns raustreten, lass uns das Evangelium auf den höchsten Berg stellen und dort erscheinen lassen. Ich habe euch einen Bibeltext mitgebracht. Hier steht eindrücklich geschrieben im Philipper 2, Vers 15, denn euer Leben soll hell und makellos sein. Dann werdet ihr als Gottes vorbildliche Kinder mitten in dieser verdorbenen und dunklen Welt leuchten wie die Sterne in der Nacht. Ich möchte dich einfach ermutigen, zieh dich nicht zurück jetzt in dieser Zeit, wo wir drin stehen. Das ist eine Versuchung, dass wir uns einigeln und sagen, lass uns warten, bis das alles vorbei ist. Mach es umgekehrt. Handle antizyklisch. Vielleicht noch eine kurze Anekdote. Wir haben jetzt ja dieses Jahr zwei Kampagnen in Luzern und in Augsburg. Und wir haben jetzt gesagt, wir wollen einen Gang höher schalten. Wir haben in den nächsten 2 Jahren 11 Kampagnen geplant. Wir gehen in den nächsten 2 Jahren sind wir in Mainz, in Leipzig, in Weinfelden, im Schweizer Mittelland. Dann sind wir in Nürnberg, im Oberaargau, in Hamburg, in Dresden und noch weitere Regionen. Kommen mir jetzt nicht gerade in den Sinn. Aber das ist das, was wir machen wollen. Wir wollen antizyklisch handeln. Wir sagen, jetzt ist die Zeit, aufzustehen und rauszutreten. Und ich glaube, so wie wir das gelesen haben, steh auf, werde Licht, das ist eine Aufforderung, die uns gilt als Gemeinden, aber auch als Einzelpersonen. Darf ich euch bitten, mal ganz kurz aufzustellen, stehen alle. Steht mal schnell auf. Genau so musst du das machen. Das ist das, was du machen musst. Das ist ganz einfach. Du musst aufstehen für deine VIPs. Du musst aufstehen für dieses Evangelium rauszutragen, um aktiv zu werden. Vielleicht sagst du jetzt, ja, aber weißt du, ich bin gar nicht so Licht. Ne? Du sagst, steh auf und werde Licht, aber ich habe das Gefühl, in mir drin ist irgendwie eher so ein glimmender Docht oder so. Das scheint gar nicht so viel. Was will ich jetzt hier aufstehen? Aber weißt du, damals, als ich im Militär war, da habe ich noch geraucht und da hat man uns Folgendes beigebracht. Wenn man in der Nacht in einer Übung war, durfte man auf keinen Fall so rauchen, weil Scharfschützen, die sehen über hunderte von Meter so einen glimmenden Docht. Ne? Man musste die Zigarre irgendwie so versteckt halten, weil sonst wird man abgeschossen von den Scharfschützen. Und das hat mir einfach bewusst gemacht, selbst ein glimmender Docht ist in der Finsternis über hunderte von Meter zu sehen. Deshalb denk nicht, ich brenne ja gar nicht. Selbst wenn du nur glimmst, du bist hell in dieser Dunkelheit. Und übrigens liegt es ja gar nicht an uns. Es ist ja Jesus, der in uns scheint und der ist immer hell, das sage ich dir. Es ist nicht an Heer oder es sind nicht Kräfte, nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist, heißt es in der Bibel. Deshalb lasst uns aufstehen für dieses Life on Stage. Lass uns all in gehen und lass uns die Zeit auskaufen, die Jesus uns gegeben hat. Ihr dürft gerne ins nächste Lied. Ihr könnt gerade stehen bleiben.
Du starbst am Kreuz für meine Schuld.